Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Sie hören den Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Das Thema nun: Diego Armando Maradona, geboren 1960, gestorben 2020, argentinischer Fußballspieler, eine der größten Legenden, die dieser Sport je hervorgebracht hat. Warum über einen Fußballer sprechen in einem Kulturpodcast? Nun, ein Anlass ist das neue Buch und das neue Bühnenprogramm des Autoren Pedro Lenz. Heißen tut es Mit Links, Schweizerdeutsch. Mit Links wäre mit K, dieses hier mit 2G und S. Und das zweite Argument dafür ist die Tatsache, dass Fußball doch viel mit Showbusiness zu tun hat. Also letztendlich auch mit Kultur. Mehr dazu nun mit meinen Gästen, Pedro Lenz, den Autor des Buchs, und Meme Sükara, Chefredakteur des Fußballmagazins 12 und einer der angesehensten und bekanntesten Schweizer Experten in Sachen Fußball. Pedro, wenn ich jetzt bei dir anfangen darf, wir wechseln jetzt die Sprache. Pedro, wenn ich mit dir anfangen darf, du schreibst ein Buch über einen Fußballer, und Fußballer gibt es doch einige, auch ziemlich berühmte. Warum gerade über ihn?
Ja, es liegt ein bisschen auf der Hand von mir aus gesehen, weil der Diego Maradona ist einfach singulär in der ganzen Fußballgeschichte, sowohl von seinem Können her als auch von seiner Persönlichkeit her und von seinem Charakter her.
Er ist oft verfilmt und beschrieben worden. Es gibt also wirklich unzählige Dokumentarfilme, die kann man alle gar nicht schauen in der Vorbereitung. Ja, also warum noch eins draufsetzen?
Es ist eigentlich meine Geschichte. Es ist meine Geschichte, meine Sozialisierung, meine Jugend, meine Liebe zum Fußball. Und das kann ich am besten spiegeln in so einer Figur. Ich hätte auch über Kräufe so etwas können machen, aber der Diego ist mir noch präsenter.
Das ist schon klar. Faszination von dem Menschen, die werden wir noch ergründen. Jetzt, Meme, wie ist es mit dir? Was hast du für eine Beziehung zu dem Diego Armando Maradona?
Da geht es mir, obwohl ich ein bisschen jünger bin als der Pedro, geht es mir ähnlich. In meiner so richtigen Fußballsozialisation ist er halt wirklich die absolute Nummer eins überhaupt gewesen. Und wenn man sich halt als kleiner Schweizer Bub gewöhnt war, um irgendwelche sehr, jetzt sagen wir mal, mäßig talentierten Fußballer bei der Arbeit zuzuschauen und dann an der WM eingeschaltet hat und den Maradona gesehen, dann hat man das wie noch eine völlig neue Perspektive auf den Sport gegeben. Also das ist auch so einzigartig gewesen, wie man es noch nie erlebt hat und vielleicht auch nie mehr wäre gesehen.
Also der Beste von allen Zeiten, oder? Was ist das Adjektiv dafür?
Das ist aber immer schwierig zu sagen, weil wenn man, also so ehrlich muss man sein, wenn der Diego Armando Maradona heute Fußball spielen würde, würde er wahrscheinlich in der Schweizer Promotion League, in der dritten Liga, keinen Ball sehen. So fair muss man sein. Aber darum ist es immer so, ob die Zeiten vergleichen, ist immer so ein schwierig. Er ist einfach, wenn man damals, die Zeit damals vergleicht, wie gut das er war im Vergleich mit seinen Konkurrenten, dann muss man sagen, so gross ist der Abstand, glaube ich, sonst nie gewesen, trotz Messi und Ronaldo.
Ich würde das bestätigen. Und was natürlich vielleicht ein bisschen der Hinderungsgrund ist, um zu sagen, der Beste von allen Zeiten oder seine Karriere, seine ganz grossen Jahre, sind nicht so lang gewesen wie jetzt die heutigen, die sich so gut ernähren und so gut trainieren. Ich meine, Ronaldo oder Messi, die sind 20 Jahre auf hohem Niveau. Und so lange ist natürlich der Diego mit seinen Drogenproblemen nie gewesen. Oder? Er hat 5 fantastische Jahre gehabt, kann man sagen.
Ich muss natürlich auch sagen, dass eben, du hast schon erwähnt, in dieser Zeit ist auch eine Karriere nicht so lang gegangen. Auch die nicht so ein Drogenproblem hatten wie der Diego, haben aufgrund von der Spielweise, die damals war, und die Gegner, die relativ hart eingestiegen sind, haben die meisten nicht so lange überlebt im Fußball.
Machen wir mal Klammern auf, ganz geschwind, zum Fußball selber. Was hat sich denn so verändert, dass der Diego Armando Maradona heutzutage nicht mehr bei den Eliten mitspielen würde?
Also, erstens mal sind natürlich, damals muss man sich vorstellen, der Fußball war größtenteils noch ein Unbekannter gewesen. Also, wenn man gegen eine Mannschaft gespielt hat, dann hat man vielleicht ein paar Bilder können anschauen von der, und heute weiss man alles über alle Spieler. Also das heisst, wenn eine Mannschaft jetzt würde gegen den Diego Armando Maradona spielen, wüsste sie genau, was sie würde erwarten. Und halt jeder Viertliga, Fünftliga Fußballer aus der Schweiz, also vierthöchste oder fünfthöchste Stufe, hat wahrscheinlich mehr körperliches Leistungsvermögen als der Diego Armando Maradona zu seinen besten Jahren. Also der würde nicht können mithalten, das würde nicht lange ab und zu mal einen Sprint anlegen, der würde sonst einfach runtergehen.
Das ist also alles viel schneller geworden.
Ja. Was man vielleicht gar nicht so weiss in der Allgemeinheit, heute wird alles gemessen, oder? Es wird nicht mehr gemessen. Wir sehen ja manchmal im Fernsehen, aha, der hat 10 Kilometer gemacht oder so, aber heute wird wird auch gemessen, wie viel 70 Meter Sprints ein Aussenverteidiger machen kann und wie viel das er noch machen in der 80. Minute.
Und
der
mit welchem Tempo. Ja.
Und ein Mittelstürmer muss vielleicht nur 30 Meter Sprints können machen, ein Aussenverteidiger 70 Meter und so weiter. Von jedem Spieler weiss man, wie oft dass er das kann in diesen 90 Minuten. Und wenn der Trainer vom Assistenztrainer die Weisung bekommt, du, er hat seine 20 Sprints gemacht, dann nimmt man ihn raus. Es ist alles so wissenschaftlich und so vermessen, also abgemessen mit den Leibchen, die sie anhaben, die alles misst, und der Herzschlag und der Puls und der Sauerstoffgehalt im Blut und alles.
Und was auch noch dazu kommt, ist, dass der Diego Armando Maradona ist so überragend gewesen, dass wahrscheinlich die meisten Trainer ihm einfach gesagt haben, du, mach einfach, was du willst. Das ist am effizientesten. Und heute würde, glaube ich, kein Spieler mehr unter einem Trainer spielen, der einfach macht, was er will.
Strassenfußballer par excellence.
Er ist wirklich der Strassenfußballer. Natürlich ist Südamerika noch mehr Strassenfußball. Also länger hat es das gegeben. In Europa hat es das auch gegeben, vor allem nach dem Krieg. Es hat Strassenfußballer gegeben. Wieder eben der Cruyff oder vorher der Ernst Happel oder so, wo in den Trümmer von Wien hat gelernt hat zu shooten. Das hat es immer gegeben, aber in Europa schon länger nicht mehr und in Südamerika halt bis heute.
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob ich es wie Strassenfußball nennen, aber es ist so, dass, also es ist ja nicht so, dass die noch in den 80er Jahren auch nicht mehr lange noch auf der Straße gespielt haben, aber es ist so das Instinktfußballer halt, so das, und nicht so in ein System reinpasst.
Also der Diego hat das eine sehr schnelle Auffassungsgabe gehabt. Und er hat mal selber von sich gesagt, er kann zeitig früher in dem Moment, wo der Ball zu ihm kommt, kann er innerhalb von einer Sekunde erstens sich überlegen, wie will ich den Ball annehmen, was will ich mit ihm machen, wo sind meine Gegenspieler, wo sind meine Mitspieler. Und das alles er konnte wie zeitig früher im Hirn. Und dann hat er nachher gewusst, aha, dann nehme ich den Ball mit links, tue ihn auf den rechten Fuß, mache eine halbe Dreieck und spiele mit dem Absatz am Kollegen. Und alles das, das ist eben Instinkt. Das ist ja nicht, das kann man intellektuell gar nicht machen, das ist Instinkt.
Das ist so, ich habe mal mit dem, er ist jetzt nicht gerade der legitime Nachfolger von Diego Armando Maradona, aber zumindest ein entfernter Verwandter, der Hakan Yakin. Mit dem habe ich mal ein Gespräch gehabt und ihn dann auch gefragt, wie ist das einmal möglich? Also es gibt Aktionen von ihm, wo auch wie bei Maradona, wo man das nachher anschaut und denkt, wie ist der jetzt auf die Idee gekommen? Wie ist der auf die Idee gekommen, sich jetzt da so zu drehen und den Ball dort anzuspielen? Und dann habe ich ihn gefragt, was passiert da im Kopf? Und dann hat er auch gesagt, er könne das einmal gar nicht nachvollziehen. Er hat dann einmal seine Aktionen angeschaut und dann sich nicht können erinnern, dass er wirklich etwas überlegt hat. Das hat einfach mit ihm ist das angestellt worden. Der Fuß hat sich so und so bewegt und dann ist etwas Geniales daraus entstanden. Er hat selber keine Ahnung gehabt, wie das passiert ist. Ich nehme an, das ist ihm ähnlich gegangen.
Hat vielleicht irgendetwas mit einer Art Flow zu tun, wo du vielleicht erkennst vom Schreiben her, dass das einmal einfach irgendwie wie leeren Kopf und gleichzeitig voll konzentriert?
Das stimmt. Es gibt natürlich den Flow. Es gibt natürlich auch bei den Autoren Momente, wo die Leute sagen, das hast du genial gemacht. Und wo man selber als Autor sagt, aha, ja, jetzt, was du sagst, wo man es aus dem Instinkt gemacht hat. Das stimmt schon. Aber wir haben natürlich immer viel mehr Zeit. Mhm. Und was vielleicht auch noch zu sagen ist, wenn ich von Maradona rede oder über Maradona schreibe, dann schreibe ich natürlich schon über seine Lebensniederlagen. Aber über die memorablen Momente, und er hatte auch Matches gehabt, die man nicht gesehen hat, die man abgemeldet hat. Das ist drin im Buch erwähnt, der Gentile, der Verteidiger der Italiener, hat ihn mal 23 Mal gefoult an einem Match. 23 Fouls sind dann nur die der Schiri gesehen hat, weil es hat noch keine Wahr gegeben. Und der Diego hat nachher über den Gentile gesagt, er ist ein Top-Spieler, ich respektiere ihn voll, er hat mich 23 Mal gefoult, weil das sein Job ist. Also er hat nicht einmal sich beschwert beim Gentile. Er hat sich nur beschwert über den Schiri, dass er die anderen 20 voll nicht gesehen hat.
Mhm, aber schön ist, dass der Mann auch noch gerade poetische Chiffre noch heisst Gentile, also lieb.
Ja, und er ist später gefragt worden, wie man eigentlich den Maradona kann stoppen. Und er hat gesagt, wenn die beste Art, ihn zu stoppen, wäre eine geladene Beretta mit einem vollen Magazin. Wenn ich es gerade darf sagen, das wäre eigentlich das Einzige.
Gut, ein paar haben ihn ja tatsächlich auf die Jahre probiert zu stoppen. Und das, ich meine, das ist ja noch etwas, was man gerne auch noch vergisst. In dieser Zeit hat man so grob einsteigen können. Mhm. Und bis etwas passiert ist, bis der Schiri mal etwas eingegriffen hat oder gelb oder rot gezeigt hat. Und trotzdem ist der Maradona so aufgefallen. Also man stellt sich mal vor, einer von diesem Kaliber und du hättest die Schiedsrichter oder die Regelauslage von heute. Er ist jetzt schon durchspaziert. Also, wie wäre es denn erst dann gewesen?
Habt ihr einen Lieblingsmoment vom Maradona?
Also, ja, natürlich lang, das Goal, wo er hinter dem Mittelfeld den Ball nimmt gegen England und alle ausspielt, ist mein Lieblingsmoment gewesen. Aber seit ich ihn besser und näher studiert habe, ist das Handgoal von Maradona.
Ist im gleichen Match.
Ist im gleichen Match.
22. Juni 1986. Ich habe das Datum extra
rausgeschrieben. Es war etwa 2 Jahre nach dem Falklandkrieg gewesen. Und es war natürlich sehr hoch emotional aufgeladen gewesen, wegen dem Krieg, auch dem Match. England, Argentinien, Mexiko. Und der Diego ist nachher oft gefragt worden, hast du dich bei den Engländern entschuldigt für das Handgoal? Hast du dich beim Goalie entschuldigt? Und er hat immer gesagt, jeder, der so wie ich auf dem Dreck geschaut hat als Bub, weiss, dass alles zählt. Und die das nicht begriffen haben, die spielen nicht den gleichen Sport wie ich.
Das ist ja, ich glaube, es gibt einen Ausdruck drauf in Argentinien für das. Ich glaube, Picardia oder so irgendetwas.
Picardia,
so,
ja.
So, dass wie so, es ist eigentlich akzeptiert, dass du die Regeln möglichst auslotest. Also, dass so ein bisschen bescheissen und so, solange du nicht ertappt bist, das gilt als etwas Angesehenes. Das genau. Ist in Südamerika, glaube ich, relativ weit verbreitet. Uruguayaner sind lange Weltmeister gewesen in diesem Gebiet. Da in Europa findet man, also die Leute würden in die Pfanne gehauen, während andere wären sogar geirrt für so eine Aktion. Genau. Der hat das durchgezogen und ist nicht ertappt worden.
Genau. Dein Lieblingsfußballmoment, wenn du dich an eine Szene erinnern?
Also klar, eben, das Spiel gegen England ist absolut unvergesslich. Mir ist aber vor allem noch eins geblieben. Das war WM1 später, 1990. Dort haben sie gegen Brasilien gespielt, im Achtelfinale, glaube ich. Und dort hat man eben noch eine andere Qualität von Maradona gesehen. Ich meine, sie haben ehrlich gesagt keinen Stich gegen Brasilien in dem Match. Sie hätten müssen x-fach verlieren. Und es hat irgendein Foul gegeben in der eigenen Hälfte von der Argentinier, wo alle, weißt du, so ein Foul, wo dann der Böller liegt und alle noch ein bisschen plaudern und so. Ausser eben halt der Maradona, der sich dann mega schnell den Böller setzt und den Garnica auf die Reise schickt, der nachher das einzige Goal in dieser Partie schiesst, in einem Spiel, das sie nie hätten gewinnen können. Also dort hat man eben auch noch gesehen, er denkt schneller und er kann ein Team, das nicht jetzt wahnsinnig überragend gut ist, zu einem Titel führen, einfach mit seinen Ideen, mit seinen Handlungen.
Ein ganz schneller Fußballer. Jetzt lassen wir das mal ganz kurz. Wenn ich das so zusammenfasse, wenn ich euch zuhöre, dann haben wir so das Gefühl, irgendwie, also ich habe vorhin gesagt, es wird alles vermessen, man weiß alles über die Spieler. Und gleichzeitig haben die Spieler sich auch damit eingerichtet, dass man nachher irgendwie seinen eigenen Charakter nicht mehr so richtig preisgibt. Oder? Also, ich denke an die vielen Interviews, wo man so Worthülsen überkommt. Und das ist doch ein Charakter gewesen, der Maradona, wie es sie heutzutage fast nicht mehr gibt.
Ja, und eben, wenn es den Charakter schon gegeben hat, wenn es jetzt den heute würde, in einer Nachwuchsmannschaft von IB oder von FC Luzern oder von wem auch immer, dann würde er wahrscheinlich mit 14 einfach rausgekriegt werden. Einfach, weil er sich nicht an die Regeln hält, die man findet, mit denen hat man es einfacher. Also die so ein bisschen Ärger machen, und da hätte er garantiert schon dazugehört in jungen Jahren, die würden gar nicht bis aufkommen. Und der Effekt ist halt eben, dass du dann die Interview überkommst von denen, die halt eben nie neu mit angeguckt sind, die jetzt vielleicht nicht die interessantesten Interviews bringen.
Mir geht es ja nicht nur um die Interviews, es geht mir ja darum, wie sie shooten nachher. Also das ist ja das eine ist der Ausdruck vom anderen, oder?
Sicher, aber der Diego hat ja während seiner Karriere auch immer wieder grosse Probleme gehabt mit Präsidenten, mit Funktionären, weil er nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Er hat zum Beispiel einmal gesagt, die FIFA sei korrupt, oder dann war das eine Gotteslästerung gewesen, und hat gesagt, der Avalanche hat dann nachher maßgeregelt, der damalige FIFA-Präsident, und hat er als Antwort gegeben, fragen mal die Leute auf der Straße, wer geht den Match schauen, WM schauen wegen Avalanche und wer wegen Diego. Oder? Und das ist die Realität. Und wenn man heute sieht, wie die FIFA ist und wenn man den Speech gehört letzte Woche vom Infantino, wo er Präsident von Amerika Zuckris von der Blase, dann muss man eigentlich sagen, dort hat der Diego schon vor 30 Jahren gesehen, dass es in die falsche Richtung geht. Aber er hat immer schon die Probleme gehabt. Er hat auch Probleme gehabt, weil er länger wollte schlafen als die anderen, weil er gesagt hat, mein Körper braucht mehr Schlaf. Natürlich, weil er auch fort war am Abend, der Körper mehr Schlaf braucht. Aber er hat immer ins Wespennest gestochen und häufig hat er recht gehabt, aber er hat riesige Probleme gehabt. Heute wäre er auch gar nicht mehr auf dem Platz, aber er ist auch gesperrt worden. Er hat die katalanische Oligarchie denunziert bei Barcelona. Er hat sehr, sehr viel angegeckt, natürlich. Und das war auch sein Charakter. Ich meine, ihm hat es nicht an Intelligenz gemangelt, aber ihm hat es an Bildung gemangelt. Und das hat er dann auf schmerzhafte Art hat er viel mehr so lernen.
Und es kommt ja schon auch noch dazu, eben, das hat er sich können erlauben, weil er so fußballerisch überragend war, dass kein Trainer können auf ihn verzichten konnte. Das, heute hat sich der Fußball halt so gewandelt, dass du nicht einen kannst im Team haben, der sich nicht an die Grundregeln hält, der eben vielleicht das Morgentraining mal auslässt, gegen alle austeilt und flucht und was auch immer. Das kannst du dem Rest der Mannschaft nicht mehr verkaufen. Also, weil es gibt keinen mehr, der so fußballerisch, so überragend ist. Gleichzeitig sind die Anforderungen auf dem Platz so viel höher geworden, dass du auch nicht kannst einen tolerieren, der irgendetwas macht. Also wenn du sagst, eben, das ist ein bisschen der Ausdruck von einem Freigeist, wenn einer so und so shootet, das ist schön und gut, aber der hat in einer heutigen Profifußballmannschaft einfach keinen Platz mehr. Du kannst dort irgendeinen Zauberer, der irgendetwas macht, der sich nicht an die Mannschaftstaktik und so hält, wird nicht toleriert.
Aus mir spricht trotzdem noch ein bisschen der Fußballromantiker, muss ich sagen, ja. Weil ich diese Zeit miterlebt habe und ich mich manchmal auch ein bisschen langweilt, wie das Ganze daherkommt heutzutage.
Also grundsätzlich ist ja der Erfolg vom Fußball, sage ich immer, ist ja am Anfang, wo man in den englischen Gymnasien der Fußball erfunden hat oder die Regeln definiert hat, ist ja die ganz grosse Streitfrage, darf man den Ball in die Hand nehmen oder nicht und darf man den anderen stöckeln oder nicht. Und aus dieser, weil man diese zwei Fragen nicht können beantworten konnte, hat man dann zwei Verbände gemacht, den Rugbyverband und den Fußballverband. Und warum das Fußball, also dort, wo man den Ball nicht in die Hand darf nehmen, so erfolgreich ist worden, ist meiner Meinung nach darum, weil solange man den Ball am Fuß hat, kann man ihn nicht festklammern. Und darum ist der Ball eigentlich immer im Spiel. Sonst schauen wir mal Handball. Im Handball kann man manchmal den Ball nicht wegnehmen. Da gibt es immer einen Ballwechsel nach einem Torschuss. Aber im Fußball kann immer etwas passieren, weil man den Ball nicht festkrallen kann. Und das ist sogar heute, wo alles systematisch ist und schnell ist und so, ist das attraktiv zum Schauen. Weil auch heute kann einer einen Fehler machen, auch heute kann einer etwas Geniales machen.
Und was man noch mal sagen mit dem Fußballromantik, ich meine, ich teile deine Ansicht. Ich bin Fan von Spielern, die auch ein bisschen unangepasst waren auf dem Feld und war in einer Zeit, wo das auch mehr aufgefallen sind. Also der Brasilianer Sokrates ist so einer von meinen grossen Helden gewesen. Auch alle die Platinis und so, die sind die mega schön aufgefallen. Und ich erzähle auch gerne von früher und ich finde es alles super. Aber ich habe auch schon dann aus beruflichen Gründen Spiel noch mal ganz geschaut. 90 Minuten aus den 80er Jahren. Und das ist im Fall, das wird dir nicht gefallen. Es ist sehr, sehr, sehr langsam. Es passiert in ganz viel Zeit nichts. Du kannst den Böller am Goalie zurückgeben. Er kann es einfach in die Hand nehmen. Das Spiel kannst du 100 Mal machen, wie das auch zum Beispiel Dänen im EM-Final 92 gemacht haben. Es passiert ganze lange Zeit von dem Spiel passiert nichts. Und ab und zu, bei ein paar wenigen Spielen, hast du mal so einen Geistesblitz von einem Sokrates oder einem Maradona. Also bevor man wirklich sagt, das ist damals viel lässiger gewesen, schaut nochmal so ein Spiel aus dieser Zeit über 90 Minuten.
Das ist das Gleiche, wenn ich heute einem 20-jährigen Lieblingsfilm von mir zeige. Klar. Dann sagt der nachher, «Ey, fuck, gibt's da keine Schnitte?» oder es ist ja anders. Wir tun viel anders schneiden, wir haben andere Sehgewohnheiten und darum werden die Jungen heute würden natürlich noch ändern einschlafen beim 80er-Jahr-Match. Es ist, der Fußball ist mit der Zeit gegangen, mit unseren Sehgewohnheiten, mit unseren Unterhaltungsgewohnheiten. Und was natürlich wirklich stimmt, ist, dass das Tempo, das ist auch sehr attraktiv heute zum Schauen. Oder das unendliche Tempo. Und wer im Tempo etwas machen kann, wie ein Mbappé oder so, das ist natürlich auch herrlich zum Schauen. Mhm. Auch wenn das nachher, nach dem Match, vielleicht ein bisschen gleichgeschaltete, langweilige Figuren sind. Vielleicht sind sie es ja daheim nicht, aber vor einem Fernsehsender.
Es gibt einen sehr spannenden Doc-Film, in Anführungszeichen, wo sie einfach den George Best, den nordirischen Fußballer, der lange bei Manchester United gespielt hat, wo sie dann einfach 90 Minuten Kamera auf ihn richtet. Und das ist auch darum spannend, weil es wahrscheinlich der langweiligste Film ist von der Welt. Er hat zwar in den 70er Jahren gespielt, aber es passiert nichts. Also er steht einfach rum. Und da sieht man auch den Schritt. Nur schon, ich meine, uns ist allen das Solo von Maradona in Erinnerung gegen England 1986. Aber das war wahrscheinlich einer von drei Sprints von Maradona in dem Spiel. Und wenn du eben den Sprung machst zu heute, eben dem Mbappé, der macht die Sprints halt in einem Spiel 100 Mal.
Und heute würde man natürlich das Solo-Lauf gegen die Engländer von Maradona, der wahnsinnig. Heute würde man einfach einen wahrscheinlich am Leibli ziehen.
Ja, es wäre nach 3 Minuter, nach 3 Metern wäre eigentlich quasi
das ein taktisches Foul, ja. Der Gelbe. Oder?
Mm. Es hätte es damals vielleicht auch will, aber sie sind einfach zu langsam gewesen.
Fußballnerds unter sich, jetzt haben wir also den Beweis bekommen, warum das trotzdem auch etwas mit Hochkultur zu tun hat, was wir da gesehen haben. Also im vollen Lauf solche Aktionen zu machen und auch nicht so Übersicht zu behalten, wenn man auf dem Terrain steht und das nicht von oben anschaut, wie das die meisten, wenn man im Fußballstadion steht, schaut man ja von oben runter und im Fernsehen sowieso. Das sieht man dann nicht so. Also von dem her haben wir den Beweis jetzt angetreten. Aber noch die Geschichte mit dem Charakter von dem Diego Maradona, und das wird sicherlich auch ein Teil sein von dem Buch, wo du geschrieben hast. Pedro, magst du mal etwas vorlesen, wenn wir mal ein bisschen eintauchen in den Mensch Maradona und was ihn so spannend macht?
Ich tue einfach zufällig. He?
Ja.
Im Süden von Buenos Aires, Gemeinde Lomas de Zamora, Republik Argentinien, unter die Strassen, winzige Häuschen mit Blechdach, genagelt oder gemauert, die Eltern in einem Zimmer und alle anderen im anderen. Dort bin ich auf die Welt gekommen, als 5-8 King, als erster Bub nach 4 Mädchen, der Vater Bützer in der Futtermehlfabrik, Mutter strenggläubig und fleissig und stark. Mutter hat daheim immer eine grosse, dicke Kerze brennen für den heiligen Antonius von Padua, Schutzpatron von den Armen und Schutzpatron von denen, die sich gerne haben und begehren. Die Kerze hat ganz fest geflackert, weil sie im Haus ständig durch alle Ritze gezogen hat. Der Tür so gemacht, dass die Kerze bei den armen Leuten deutlich mehr flackern als die Kerze bei den Reichen. Und wegen dem haben die armen Leute natürlich auch mehr Licht im Herz.
Und eine Kaffeemaschine, die sich auch noch in Betrieb gesetzt hat oder selber gewaschen hat. Sehr schön, ein erster Ausschnitt aus dem Buch, wo rauskommt, wo mit Links heisst, man fängt an zu verstehen, wo du mit dem Buch über den Maradona an willst. Du machst ein grösseres Porträt, du gehst auch zurück in die Vergangenheit und dort in seine Herkunft.
Ja, zum einen verstehen, muss man auch verstehen, seine Mutter war sehr heiligengläubig und hat also die spirituelle Seite reingebracht. Der Vater war, glaube ich, sehr pragmatisch, streng, aber ein seriöser Typ. Und er hat eigentlich, obwohl er in völliger Armut aufgewachsen ist, er nicht verwahrlost aufgewachsen. Das heisst, er ist in einer Familie aufgewachsen, die Familie war zusammen, er hat ja später auch noch sehr viel Familiensinn gehabt. Er hat die Brüder immer mitgenommen, wenn er neu im Herren ist. Und er hat Tage und Nächte lang einfach gespielt, auch wenn es dunkel war, immer noch weiter geschootet. Und er hat nicht viele andere Aufgaben gehabt. Er ist in die Schule und den Rest der Zeit hat er Wasser holen für die Familie und dann hat er geschootet. Und der Vater hat eigentlich ihn immer unterstützt mit einer gewissen Strenge und so. Und ich glaube, diesen Boden hat er gehabt. Sonst wäre wahrscheinlich schon vorher irgendwie verreist. Und beim Diego ist ja das Interessante, in die Drogensucht kommt er dort, wo er quasi dort ist angekommen, wo er gemeint hat, das sei das Höchste, nämlich wo er auf Barcelona ist, auf Europa ist spielen. Und dort hat er so einen Sprung gemacht, auch finanziell, dass er plötzlich Millionen hatte. Und dort wollte er sich dann aufführen wie einen, wie bei uns, ein Hilfsarbeiter, der im Lotto 6 holt und er sagt, was mache ich denn? Dann gehe ich in eine Schreibtischbar und gebe meinen Freunden, zahle ich alles. Und genau das hat der Diego gemacht. Mhm. Er hat plötzlich eine Million Lohn gehabt, oder zwei, und ist jeden Abend zu Barcelona in die Schöppe und er denkt, jetzt muss ich mich verhalten wie ein reicher Mann. Und zum Reichsein hat eben dann auch gehört, Kokainschnupfen, und dort ist er in die Drogen reingekommen. Aber eigentlich von den Heimen, von seinem Aufwachsen her, war er noch recht stabil gewesen. Und diese Sache wollte ich ein bisschen zeigen.
Aber das ist genau der Moment, wo man so das Gefühl hat, damit kann man ja kämpfen. Also das ist ja ein wichtiges Thema beim Diego Maradona. Ist der mit dem berühmt werden? Da ist nicht jeder gebaut dafür.
Nein, ganz und gar nicht. Und es ist ja eben, ich meine, du hast gerade den Vergleich gezogen zu einem, der zufällig irgendwo im Lotto oder so gewinnt. Aber es ist ja schon noch etwas anderes, weil der geht dann einfach der Lotterie gewinnen. Der geht dann vielleicht auch in so einen Schuppen und schmeißt mit Geld um sich. Aber eigentlich interessiert sich niemand für ihn. Aber wenn du natürlich gleichzeitig noch der Star bist, den alle kennen und alle kommen rundherum und sagen, komm, jetzt gehen wir dort an und alle wollen noch etwas von dir, dann ist es natürlich noch viel schwieriger, viel schwieriger. Und ich glaube, es war noch schwierigere Zeit damals, weil halt die Fußballer noch mehr Freiheiten hatten. Das heisst, sie konnten jeden Abend rausgehen, sie konnten machen, was sie wollen. Und es hat keine oder sehr wenig Konsequenzen gehabt. Heute kann das gar nicht passieren. Heute leben sie einfach in einer Bubble, wo es zwar sehr langweilig ist, aber es gibt wenigstens keine so Exzess. Also zumindest nicht öffentliche. Mhm. Weil halt, wenn die würden rausgehen, heute gäbe es natürlich 100'000 Videos und Fotos und die würden rumkursieren und die Leute müssten dann aus dem öffentlichen Raum müssten sie dann den Star irgendwie sperren und weghalten. Das heisst, so einfach gehst du nicht mehr raus. Aber damals ist das halt noch. Er ist ja nicht der Einzige, wo das passiert ist. Also das ist ganz vielen passiert.
Heute ist es ja so, dass wenn ein Spieler auf dem Platz zum Kollegen sagt, irgendetwas Wüstes über einen Dritten, dass ein Lippenleser kommt und man dann das Video geht dann viral, wo sie übersetzen, was er gesagt hat. Darum haben sie immer die Hand vor das Maul, wenn sie etwas sagen.
Was ich erschreckend finde, vermutlich die Hälfte der Zeit passiert, ist gar nicht interessant, oder? Also was die sich da miteinander mitteilen und austauschen.
Nein.
Gut. Ich habe mir vorhin noch so ein paar Namen aufgeschrieben von denen, die zum Teil auch schon gefallen sind, über berühmte Fußballer aus der Vergangenheit. Jetzt mal nicht, was Fußball angeht, aber Cruyff haben wir erwähnt, Messi, dann der Platini, ich füge noch den Zidane zu, der Pelé, Ronaldo, Luther, so Ausnahmeerscheinungen. Aber alle die scheinen nicht so ein aufregendes Leben gehabt so wie der Diego Maradona.
Ja, vielleicht jeder auf seine Art, aber der Georgie Best habe ich noch viel mitbekommen, als ich 2005 ein halbes Jahr in Schottland war, in den britischen Medien, weil dann war er am Sterben. Und ich habe zum Beispiel von Bernard McLaverty, einem sehr bekannten schottischen Schriftsteller, wo ich Kontakt hatte, habe ich gesagt, ich gehe dann Tag heim und ich mache noch ein Abschiedsfest. Und seine Frau, die immer mit uns zusammen war, hat gesagt, es tut mir leid, Pedro, es ist nicht gegen dich, aber der Georgie Best wird beerdigt am Samstag. Und das wird 3 Stunden im Fernsehen übertragen und ich schaue das. Ich kann das nicht schauen. Und das ist nicht gegen dich, aber ich muss das schauen. Und dann ist dir nicht als Abschiedsfest gekommen, weil der Georgie Best ist der Georgie Best. Und ich habe das dann begriffen, was die für eine Bedeutung haben an einem Ort, wo man Fußball viel, viel ernster nimmt als bei uns, die Figuren. Und der Best hat zum Beispiel Spenderleber gehabt wegen Alkoholismus und hat die auch kaputt gemacht. Und dann hat die Kolumnistin in der schottischen Zeitung einmal einen Text geschrieben, wo sie gesagt hat, «Excuse, aber wenn einer die zweite Chance nicht ergreift, ist er selber die Schuld.» Und am anderen Tag hat es 2 Seiten Lesebriefe gehabt, wo ihre Frau gesagt hat, «Sag niemand etwas gegen Georgie Best. Der darf 10 Leben, der hat uns so viel gegeben, der darf alles.»
Und es kommt dann noch ein bisschen auf die Zeiten drauf an, eben von denen, die du jetzt ein paar erwähnt hast. In der neueren Zeit, glaube ich, eben alle die Ronaldos und Zidane, und das ist schon spät, jetzt hat sich der Fußball schon zu weit entwickelt, die sind nicht mehr Gefahr gelaufen, um so zu enden wie der Diego Armando Maradona. Und dann kommt schon auch noch dazu, glaube ich, welchen Background das du hast, woher das du kommst. Also ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht den Karl-Heinz Rummenigge vorstellen, in einem Striplokal irgendwo in Düsseldorf und irgendwie Kokain reinhauen, weil er halt wahrscheinlich auch anders aufgewachsen ist und das nicht so symbolisch, ich habe jetzt Geld, ich muss jetzt das raushauen. Also der wird sicher auch seine kleinen Exzesse haben und sicher auch nicht alles ganz super legal gewesen. Aber so wie wo du so von ganz unten kommst und dann dort raufkommst und dann noch so viel mehr vergöttert wirst als eben irgendein Spieler in Europa, dann ist es glaube ich wirklich...
Oder bei Maradona ist ja noch dazu gekommen, dass er immer quasi die Verkörperung war vom Underdog, obwohl er ja der Beste war, aber als er zum Beispiel zu Napoli ist, Neapolitaner leben seit Hunderten von Jahren mit dem Komplex, dass sie vom Norden als Afrikaner bezeichnet werden, als Nicht-Europäer, als Nicht-Eingliederte, als Dialektschwätzer, einfach als die Armen. Und der Diego hat ihnen eine Würde zurückgegeben mit dem, oder? Und hat mit dem, indem dass er in diesem Club, der noch nie etwas rechts gewonnen hat, 2 Meistertitel holt, indem dass er mit einer Mannschaft, die nicht wahnsinnig war, unglaubliches Zeug leistet und immer noch sagt, und sagt, hey, das mache ich nicht für Italien, das mache ich für Napoli. Napolitaner sind meine Freunde, ich bin wie sie und so weiter. Und das hat er immer wieder auch gemacht. Und das ist noch das Spezielle gewesen, oder? Dass er diesen Leuten, und das verstehen wir ja nicht, wenn wir sagen, ja, ich bin zu Napoli und überall jetzt Maradona-Bilder. Das ist nicht wegen seinem Goal, natürlich auch. Aber das ist, weil er sich so 100% identifiziert hat mit dem Volk dort.
Das fängt dann natürlich schwer, wenn man die anderen Namen jetzt anschaut, aus dieser Reihe von ganz berühmten Fußballern, die ich vorhin erwähnt habe.
Ja, ich meine, der Zidane ist sicher auch wichtig für algerische Migranten in Paris oder so, weil seine Eltern aus Algerien kommen. Aber am Schluss ist er vor allem ein Shooter und ein Trainer und nicht ein Sprachrohr, ist ein Scheuchen. Der Zidane ist zum Beispiel ein Schüchtern, oder? Der hat nicht grosse Referate. Aber ich möchte nur daran erinnern, im 2006 hat er auf dem Balkon mit ein paar Mannschaftskollegen wahrscheinlich den nächsten Match besprochen. Weil die dann, der Trainer, den sie hatten, der Dominik, den sie nicht gerne gehabt, hat er auf seinem Balkon die Sitzung gemacht. Und das hat jemand fotografiert von einem anderen Balkon und dann sieht man ihn mit einer Zigarette. Und das ist um die Welt, das Bild. Ein Fußballer mit einer Zigarette, aber 20 Jahre vorher hat das kein Mensch interessiert.
Und man kann auch noch mit der Zigarre und mit dem Che Guevara und so weiter und so fort. Das Kämpfen mit dem Berühmtsein ist eins, und das andere ist aber auch, es gibt ja ein paar Dokumentarfilme, wie schon erwähnt, und einer davon hat mich wirklich recht beschäftigt. Das ist der Film, der heisst Diego Maradona, vom Asif Kaipedia, aus England, wo irgendwie aus unbekannten Filmen, auch Privatfilm zum Teil, einen Dokumentarfilm montiert hat. Und da sieht man zum Teil auch den Mann, wie der bedrängt wird, gerade in Neapel, mit ganz angstvollem Gesicht in einer Menge hinein. Das ist ein Moment, wo mir so geblieben ist.
Ich glaube, heute wären die alle solche Spieler oder solche Menschen alle abgeschirmt, oder? Mit Leibwächtern, mit Gates, die wohnen alle in Siedlungen, wo man gar nicht herkommt. Und der Diego war eben widersprüchlich gewesen, von A bis Z. Und einer seiner Widersprüche war, dass er gerne das Bad in der Menge genommen hat und dass es dann manchmal fast nicht mehr gedreht hat. Aber es gibt auch irgendwo einen YouTube-Film, wo ein argentinischer Rockstar am Flughafen geht, bevor sie an eine WM fliegen und ihm ein Lied singt. Und jetzt, heute würde man sagen, da ist natürlich viel Volk drumherum am Fernsehen und so. Und heute würde man sagen, der Trainer würde sagen, komm, wir müssen fliegen. Und der Diego nimmt das Mikrofon in die Finger und singt mit. Und er hat das eben auf eine Art auch gerne gehabt. Es ist beides, oder? Er hat es wahnsinnig gerne gehabt, das Bad in der Menge. Er wäre auch ein guter Sänger gewesen. Er hat viel auch gesungen, Lieder gesungen. Es gibt etwa 10 Rocksongs, die ihn behandeln. Und gleichzeitig ist es dann einfach menschlich nicht mehr träglich, oder? Der Druck. Das kann kein normaler Mensch haben, auch nicht ein abnormaler.
Nein, das glaube ich nicht. Also, eben, es gibt auch, mit dem Berühmtheit ist ja nicht eigentlich eine fußballerspezifische Sache. Also, es gibt x Beispiele von Rockstars, die halt dann vielleicht nicht älter als 27 geworden sind. Also die haben offenbar auch gewisse Probleme gehabt mit dem. Ich bin jetzt, also vielleicht haben es auch sonstige schon Probleme gehabt natürlich. Aber die plötzliche grosse Popularität, mit der haben jetzt nicht nur Fußballer zu kämpfen. Er ist sicher noch einer, der das noch ein bisschen gesucht hat. Eben bis zu einem gewissen Grad. Und dass dann einfach irgendwann mal zu viel wird.
Er hat nach seiner Karriere noch populäre Fernsehshow gehabt. Eben. Und er hat, aber was eben speziell ist bei ihm, all der Stress, all das Nicht-Können sich frei bewegen, hat er immer gesagt, wenn ich den Ball habe, gebt mir einen Ball. Wenn ich den Ball habe, dann bin ich wieder der Bub und dann geht es mir gut. Egal was ist, mit einem Ball geht es mir gut. Und das hat natürlich etwas. Auf dem Platz, dort ist ihm nichts Schlimmes passiert. Oder dort hat er es kontrolliert. Aber außerhalb vom Platz war es schwierig gewesen.
Es gibt eben einen Satz in einem von diesen Dokumentarfilmen, wo er sagt, wenn ich auf dem Feld bin, dann geht das Leben weg. Das geht genau in die Richtung.
Ja, und das geht mir selber ja so, wenn ich mit den Schriftstellern mal ein Match mache, das Gefühl, dass wenn man kurze Hose hat und der Rasen schmeckt und den Ball am Fuß hat, das Gefühl, dass man wieder in die Kindheit zurückversetzt wird. Die Idee von Kindheit ist natürlich sehr eng verknüpft mit dem. Und wenn man eine schöne Kindheit hatte, dann ist das ein wunderschönes Gefühl. Es ist nur ein bisschen frustrierend, dass natürlich beide nicht mehr das machen, was sie gemacht haben, was man im Kopf hat.
Aber jetzt sind wir wieder bei der Fußballromantik. Das mit dem Geruch vom Rasen und irgendwie das Gefühl dabei, das man hat, wenn man auf dem Shootingplatz steht, ist schon etwas sehr Spezielles und erinnert einen tatsächlich an
die
Kindheit.
Es ist ja nicht nur Kindheit, klar. Das ist für viele, gerade die jetzt ein bisschen grösser Fußball gespielt haben, ist das, was sie halt eigentlich das, was sie am besten können. Und ich meine, wir kennen das alle von anderen Bereichen. Sobald du etwas machst, wo du gut bist, drin, wo du dich wohlfühlst, dann kann dir wie nichts passieren. Dann läuft alles von selber. Du musst nicht vor dem Spiel Angst haben, oh, kann ich das echt bestehen, weil alle die wissen, hey, wenn ich dann auf den Platz gehe, alles befreit, ich habe nichts anderes mehr im Kopf, es passiert einfach mit mir. Das ist das, was eben der Hakan Yakin dir gesagt hat. Du wirst wie, es läuft alles von alleine. Du hast wie, alle Probleme sind irgendwie weg. Das haben mir auch schon viele Fußballer so erzählt, dass das so ist. Viele haben dann wie Mühe in dieser Zeit, bevor es überhaupt losgeht. Also da kommt dann wie alles, alle die Zweifel und so, die du hast, und dann kaum Abpfiff, weg. Dann funktionierst du einfach.
Und das ist natürlich auch mit der Grund, warum das ganz, ganz viele Fußballer ihre Karriere heute so unendlich ziehen, weil sie alle wissen, einmal kommt der Tag, wo ich das nicht mehr habe. Und ich habe viele Interviews gelesen mit so deutschen Shooter, Karl-Heinz Förster oder so, nachher von Sportgeschäft zu Sportgeschäft gehen, als Vertreter von Adidas oder so, die einfach sagen, mein Leben ist nicht mehr das Gleiche. Hm. Natürlich, irgendwann ist der Fokus weg, ist der Ball weg und dann wird es brutal schwierig, weil es kann nur einen Trainer werden von 20, nicht jeden, oder? Und die anderen müssen irgendeinen Weg im Leben finden.
Und sind auch schon ganz viele natürlich in ein Loch gehabt nachher, wenn du das, was du am besten kannst und so gut wie fast niemand auf der Welt, auf einmal nicht mehr kannst machen, dann bist du nichts mehr.
Also, das geht uns auch so, wenn wir pensioniert werden, aber denen geht es halt schon mit 35 so. Mhm.
Gut, aber gleichzeitig, er hat es ja geschafft, aus dem rauszukommen in ganz verschiedenen Rollen. Man fragt sich ja, wie gut er das einmal gemacht hat, aber in einem anderen Dokumentarfilm sagt der Kusturica, wo der Dokumentarfilm gemacht hat, ich habe das Gefühl, der Diego Armando Maradona sei sein eigener grösster Feind. Einverstanden?
Sicher auch eine Wahrheit. Heute würde man dem natürlich auch noch irgendeine ADHS-Diagnose geben oder sonst eine Diagnose. Am Diego, das ist klar, er ist sicher psychisch nicht stabil gewesen. Er hat Sachen gemacht, die ihn selber geschädigt haben. Aber jeder, der etwas von Drogen versteht, weiss ja auch, dass es immer eine Selbstmedikation ist, auch eine Art. Und er hat, wie alle Süchtigen, hat er den Nutzlosversuch gemacht, mit dem Suchtmittel sich zu therapieren oder sich zu regulieren. Aber ich glaube schon, dass er sein Find war. Natürlich, das ist Teil davon. Aber nicht alles.
Ich habe ganze Listen von Sachen, die verschiedene Leute über ihn gesagt haben. Und da, also unter anderem eben der Revoluzzer, der Mann vom Volk, der sich mit dem Che Guevara trifft und dann total einverstanden ist mit dem. Dann der andere, der irgendwie der Kokainabhängige, der irgendwo mit dicken Zigarren in irgendeiner Bars rumhängt, Sozialromantiker, Geschichtenverzähler, Genie, Betrüger, Rebell, Gott, Held, Selbstzerstörer, alles das in eine Figur reinpackt. Das ist quasi schon eine Romanfigur per se.
Man muss ein bisschen dick sein, um das alles zu schlucken. Das war ja auch.
Ja, er hat schon relativ viele Facetten gehabt, wo ich teilweise ein bisschen, also ich bin nicht näher dabei gewesen bei all den Sachen, aber ich glaube halt schon, dass er viel wird ein bisschen reininterpretiert. Also, dass er jetzt ein grosser Sozialromantiker war, kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Dass er mega grosse Gesellschaftskritik geübt hat, kann ich mir auch nicht vorstellen. Er war eine von diesen Figuren. Und ich glaube, da ist er auch noch schnell reingerutscht, weil er jetzt vielleicht auch nicht den Background und die Bildung hatte, so ein bisschen vor den Karren gespannt worden. Eben, von den Napolitanern, wie so, hey, unser Kampf gegen den Norden, von irgendwelchen anderen Leuten, die sagen, jetzt gehen wir zum Che Guevara und dann machen wir das und das wirkt dann mega gut und das dient unserer Sache. Ich glaube, er hat sich sehr, sehr schnell einspannen lassen. Und er wird jetzt aber teilweise von vielen Kreisen halt dafür gefeiert, weil er dort dabei war als Galionsfigur, wobei ich gewisse Zweifel habe, ob er das wirklich alles ganz durchschaut hat, was er war.
Aber er hat auch offenbar immer ganz genau gewusst, wo die Kamera steht und, ja, und wie man die überhaupt in Anspruch nimmt.
Natürlich, er war ein Showtalent, aber er hat noch dort, wo er es quasi verfehlt hat, dort hat er so gesagt, er hat zum Beispiel gesagt, er hat in den Jahren, wo Diktatur war, hätte ich das Wort ergreifen, aber dann war er 19 oder so. Und er hatte schon eine Vorstellung von einer gerechten Gesellschaft. Aber gleichzeitig, wie der Mama sagt, er war nicht ein Intellektueller, er war nicht ein Strateg, ein politischer Strateg, überhaupt nicht. Aber das Interessante finde ich trotzdem beim Diego, man hat ihn als das können brauchen, weil er Charisma hatte, weil er Ausstrahlung hatte. Und er selber hat ja er hatte so eine Vorstellung, wie zum Beispiel, er hat gerne Tunnel gemacht, oder? Er hat die gezählt, Striche gemacht für sich. Und wenn sie ihn gefragt hat, du, zwei Goal in so einem Match ist ja fantastisch, hat er gesagt, ja, und fünf Tunnel. Mhm. Weil er so verspült war, er hat beides gehabt, die Seite, die pragmatisch, aber vor allem die verspülte.
Was mir noch auffallen ist, dass noch quasi als letztes, wo ich den Diego Maradona ganz anders erlebt, dann ist ein Film auf Netflix, eine Serie. Kurz vor seinem Tod ist er noch verpflichtet worden als Trainer in eine Mannschaft in der zweiten Liga in Mexiko, wo kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga war und er führt sich quasi in die Aufstiegsrunde für die erste Liga. Und du hast einerseits ein Mann mit einem zerschundenen Körper, oder wo fast nicht mehr laufen kann, und gleichzeitig ein totaler Motivator, der die sehr durchschnittlichen Fußballspieler zu Höchstleistungen antreibt. Das hat mich irgendwie wahnsinnig berührt.
Es kann man natürlich als Fernsehserie sehr gut verkaufen. Es könnte auch sein, dass sie mit einem ganzen bitteren Trainer, der ein gewisses Fußballverständnis hat, genau gleich gelandet werden. Ich meine, das muss man so sagen. Ich glaube, der Diego Maradona war ein fantastischer Fußballer, aber ich glaube, er war nicht der, der den Fußball gross hinterfragt hat oder gedacht hat. Es gibt so Spieler, dass wir nicht unbedingt die Besten sind, die auf dem Feld die ganze Zeit überlegen, was könnten wir jetzt besser machen. Und das sind dann eigentlich die, die nachher eher für eine Trainerkarriere prädestiniert sind. Ich meine, er hat halt auch, weil ihm halt alle immer so gut zuredet, hat er überhaupt die Trainerjobs überhaupt angenommen. Und ich glaube nicht, dass er sich mega vorbereitet hat. Ich meine, er ist argentinischer Nationaltrainer gewesen. Und dann gibt es die Szene, wo sie gegen Deutschland spielen an der WM. Und es ist eine Pressekonferenz. Und an dieser Pressekonferenz sitzt schon der Thomas Müller. Deutscher Nationalspieler Bayern, kann man durchaus kennen. Und der Maradona, der gegen Deutschland spielt, kommt dort an und sagt dem, er soll weggehen. Sie haben jetzt da eine Pressekonferenz für Spieler Argentinien gegen Deutschland. Da muss man sehen, der hat sich wirklich, er ist einfach der Maradona gewesen. Das hat schon gelangt, das war seine Qualifikation gewesen als Trainer. Und mehr glaube ich einfach wirklich nicht. Und er kann ja sein, du kannst nicht als Maradona deinen Spieler sagen, hey, spielt einfach wie ich gespielt habe. Das geht nicht. Und im heutigen Fußball sowieso nicht. Also das ist, da hat er seine Fähigkeiten, glaube ich, ein bisschen zu hoch eingestuft. Seine Trainerkarriere war schlecht gewesen.
Ich vergesse nie mehr, wie wir in Argentinien, als ich das Stadion besuchen von Boca, so einen Funktionär oder einen Stadionmitarbeiter hat gesagt, das ist die Statue, die der Diego bekommt, wenn er stirbt. Also sie hat die Statue schon im Keller gehabt. Und dann kommt die Platz über. Und dann habe ich gesagt, ja, hoffentlich noch lange nicht. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, Diego hat uns so viel gegeben, wir wären fast froh, wenn er jetzt könnte sterben, weil er hat uns so viel gegeben. Und dann habe ich dann begriffen, jetzt macht er uns nur noch Sorgen. Und es ist natürlich manchmal auch, das darf man schon sagen, es ist manchmal auch peinlich gewesen, was er rausgelassen hat. Und das ist wie wenn man einen Vater hat, der peinliches Zeug erzählt, das will man nicht als Kind, oder?
Wir kommen langsam zum Schluss. Pedro, wann kommt das Buch und wann gehst du auf Tournee damit, damit wir das auch noch haben?
Also im Januar fangen wir mit der Tournee an in Olten. Das sieht man alles auf meiner Webseite pedrolenz.ch. Und das Buch sollte auch im Januar rauskommen. Aber eigentlich ist es ein Bühnenprogramm mit der Musik von Simon Ho. Und es ist argentinische Musik und Langenthaler Texte.
Wolltest du noch einen kurzen Ausschnitt lesen zum Schluss?
Wenn ich darf. Ich will wieder so reinrecken. Ja, ein spanischer Abschnitt drin, oder? Ahí la tiene Maradona, le marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, puede tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 gol, quiero llorar, Dios santo, viva el fútbol, golazo, Diego, gol para llorar, perdónenme Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina, Argentina? Dos, Inglaterra, cero, Diego, 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 Armando Maradona, gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra, cero.
Ich glaube, wir können uns alle daran erinnern, was für ein Moment das war.
Durchaus, unverkennbar.
Unverkennbarer Moment im Fußball. Ich habe das Datum aufgeschrieben, wie gesagt, es ist der 22. Juni 1986. Dies war der Kulturstammtisch zu Diego Armando Maradona, legendärer argentinischer Fußballspieler. Herzlichen Dank für das Gespräch, Meme Sicora und Pedro Lenz. Mein Name ist der